Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Jan Garwert.
Dazu herzlich willkommen. Intel, Volkswagen, ThyssenKrupp, die Meyer-Werft, um die deutsche Wirtschaft und den Standort Deutschland steht es nicht gut. Die Zahl der Insolvenzen steigt. Die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie hat im internationalen Vergleich dramatisch abgenommen, von Platz 6 auf 24 in den vergangenen 10 Jahren. Wirtschaft in der Krise haben wir diesen Wortwechsel genannt und fragen, warum verliert Deutschland Wettbewerbsfähigkeit und Wohlstand? Darüber diskutiere ich mit meinen Gästen, dem grünen Politiker Michael Kellner. Er ist parlamentarischer Staatssekretär beim Bundeswirtschaftsminister. Ich grüße Sie.
Einen wunderschönen guten Tag, Herr Garwert.
Daniel Friedrich, er ist Leiter des IG Metall-Bezirks Küste. Auch Ihnen herzlich willkommen.
Moin.
Und bei uns ist der Volkswirtschaftler Niklas Potrafke. Er leitet am Münchner IFO-Institut das Zentrum für öffentliche Finanzen und politische Ökonomie. Guten Tag.
Guten Tag zusammen, grüße Sie.
Erste Frage gleich an Sie, Herr Potrafke. Jetzt gibt es ja immer wieder Krisen, die die Wirtschaft unter Druck setzen, weil Banken in Schwierigkeiten geraten oder weil Energie teurer wird. Was würden Sie als Volkswirtschaftler sagen? Was ist das Besondere bei dieser Krise? Was ist anders als bei Krisen, die wir auch früher hatten?
Die Frage ist ja erstmal, wie man die Krise festmacht. Ich glaube, da gibt es verschiedene Dimensionen. Besonders ist jetzt, dass wir uns, wenn man so will, von Krise zu Krise hangeln und wir eigentlich gar nicht mehr in so eine gute Phase des Wachstums gekommen sind und so ein bisschen die Stimmung wirklich durchhängt. Ich glaube, gegenwärtig ist entscheidend, dass wir es immer noch nicht geschafft haben, eine Angebotssituation zu schaffen, dass es für die Unternehmen auch in der Zukunft attraktiv ist, hier zu produzieren und hier zu investieren. Wir haben im öffentlichen Bereich Schwierigkeiten, weil wir es nicht schaffen, die Budgetzusammensetzung so hinzubekommen, dass auch öffentliche Investitionen dann in der Zukunft vielleicht private Investitionen ankurbeln. Haben geopolitische Risiken, die unheimlich stark zugenommen haben, sodass von außen einfach viel Druck auf der deutschen Wirtschaft lastet. Und jetzt, natürlich nach den Landtagswahlen, die wir gerade erlebt haben in Sachsen und in Thüringen, Brandenburg wurde ja ähnlich, auch eine innenpolitische Situation mit starker politischer Polarisierung, Unsicherheit und einfach auch durch starke extreme Parteien, die einfach dafür sorgen, dass Haushalte und Unternehmen verunsichert sind in Deutschland.
Herr Friedrich, Herr Potrafke hat es gerade geschildert, da kommen Krisen in mehreren Bereichen zusammen, ne? Strukturell von der Seite, wie der Staat führt, von außen durch die Geopolitik. Sie sind viel in Kontakt mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern als Gewerkschafter. Was macht das mit den Beschäftigten, diese Krisen?
Naja, die Menschen ermüden und wenden sich ab und das Vertrauen in Politik, in Gestaltung, teilweise auch in Gewerkschaften, da stärke ich, merke ich aber immer noch eine gute Unterstützung, aber auch gerade in Arbeitgeber sinken natürlich, weil zu Recht, wir haben viele Krisen gehabt, wir haben nicht gemeinsam eine Zeit gehabt, um mal auszuruhen, aber wir haben natürlich auch feststellen müssen, dass aus den Krisen der Vergangenheit nicht die richtigen Schlüsse gezogen worden sind. Ich erinnere mich noch an Lehman, wo man auch gemerkt hat, dass das, was im Finanzsektor an Renditen versprochen worden sind, wo man ja nach vorne raus auch dachte, das muss auch die normale Wirtschaft alles sozusagen mitbringen, dass das nicht funktioniert. Da gab es auch auf Arbeitgeber- und auf politischer Ebene so ein Stück weit die Schlussfolgerung, dass dieser Neoliberalismus uns am Ende des Tages mehr Probleme macht, als dass er uns hilft. Aber nach 1-2 Jahren war das ja auch vorbei und diese Marktgläubigkeit führt eben dazu, dass wir jetzt auch in Situationen kommen, wo diese Krise sich eher fortsetzt, als dass wir sozusagen ins ruhige Fahrwasser kommen. Die Menschen sind beunruhigt und sie wollen nach vorne, glaube ich, Klarheit, gute Unterstützung und die richtige Politik und Unternehmen, die mit ihnen gemeinsam in die Zukunft investieren.
Herr Kellner, die Menschen sind beunruhigt. Die Wirtschaft hat mit vielfachen Problemen zu tun. Das haben wir jetzt gehört. Gleichzeitig wird die Situation in Deutschland, auch seitdem die Ampel regiert, nicht besser. Ich habe es eingangs gesagt, die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie hat auch in ihrer Zeit nicht weiter zugelegt. Woran liegt's? Ist das einfach Pech oder haben Sie auch was falsch gemacht?
Nun, es sind, glaube ich, mehrere Ursachen. Das eine ist, wissen Sie, wir geopolitische Risiken, das klingt ja so schön, schon fast beschönigend. Wir haben Krieg wieder in Europa. Das heißt, nach dieser schwierigen Corona-Zeit kam ein Krieg in Europa mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine dazu. Das hat heftige wirtschaftliche Verwerfungen mit sich gebracht, unsere einseitige Abhängigkeit von Energie. Wir haben sicherlich auch viele hausgemachte Punkte. Ich will mal zwei Punkte nennen. Ich meine, Sie alle haben vielleicht das Bild vor Augen, wie die Brücke in Dresden kollabierte, also die Frage von Infrastruktur in unserem Land und sicherlich auch zu viel Bürokratie. Dafür kann man jetzt nicht sagen, dass das alles die Ampel verschuldet hat, aber sicherlich sind die Situationen schwierig. Und ich will auch sagen, wir können ja gleich auch nochmal, wo die hausgemachten Schwächen unserer Wirtschaft herkommen, vertieft drüber reden, aber ich will einmal auch sagen, damit das nicht untergeht, wir haben rückgehende Energiepreise, wir haben eine zurückgehende Inflation, die EZB senkt die Zinsen, die Kaufkraft der Verbraucher steigt auch wieder. Also ich würde sagen, es lohnt sich in der Diskussion zu schauen, wo liegen Stärken, wo liegen Schwächen, was erreicht wurde und was muss noch getan werden.
Das war schon der erste Beitrag, um die wirtschaftliche Stimmung etwas aufzuhellen, Herr Kellner, der Verweis auf die sinkende Inflation und die sinkenden Strompreise.
Ja, Schwarzmalerei hilft uns ja auch nicht weiter, glaube ich nicht. Also das sind wir vielleicht nicht der happigste oder der glücklichste Nationalcharakter, aber das reine Schwarzmalen bringt uns ja auch keinen Meter voran.
Mhm. Herr Potrafke, es sind ja ein paar Dinge schon angesprochen worden, ne? Geopolitische Risiken, Herr Kellner hat das gerade schon konkretisiert. Es gibt Krieg in Europa, die Gaspreise sind teurer geworden, die Strompreise. Vielleicht können wir es mal aufdröseln. An welchen Stellen für sozusagen welche Probleme sind gerade hausgemacht? Wo muss man besonders dran gehen? Und auf was kann man eigentlich nur reagieren?
Ja, also erstmal bin ich voll bei Ihnen, Herr Kellner, das geopolitische Risiken, das ist wirklich schön formuliert. Man muss das Kind schon ordentlich beim Namen nennen und auch die Dramatik schildern. Und da hatte auch Ihre Regierung, glaube ich, eine äußerst schwierige Phase, wo regiert werden musste. Das ist ohne Frage so. Und es kam sozusagen ein externer Schock von außen nach dem anderen. Ich glaube aber, dass die wichtigsten Stellschrauben, die einfach von Regierungsseite kommen können, die sind eigentlich zur Frage, mag Sie da eigentlich auch mit ansprechen, Herr Friedrich, zur Frage, wie viel Staat wir in der Gesellschaft wollen. Und da ist einfach mein Gefühl, dass wir eben gerade nicht in eine Situation gekommen sind, weil, Friedrich, weil Sie sagten, Marktgläubigkeit und Neoliberalismus, was immer so eine negative Konnotation hat, wo also mehr dereguliert wurde, sondern die Staatstätigkeit ist einfach gewachsen. Ja, wir haben so viel Steuereinnahmen wie nie, Regulierungsdichte nimmt zu. Herr Kellner, Sie haben ja gesagt, Bürokratieabbau wollen wir haben, deutet irgendwie darauf hin, dass wir zu viel haben. Gibt es ja auch gegenwärtig einen Konsens. Und ich glaube schon, dass ein Problem ist, dass die Staatstätigkeit sich ausgeweitet hat. Und zwar in dem Sinne, dass wir zu viel umverteilen und zu wenig für Investitionen einfach bereitstellen. Hat Sie da auch noch abholen, Herr Kellner, die Brücke in Dresden ist ein gutes Beispiel dafür, wo man eben sieht, dass das mit der Infrastruktur, und wir waren da ja einfach schon seit vielen Jahren, einfach schlecht aussieht gegenwärtig in Deutschland. Also ich glaube, die Frage, wo in Zukunft der Staat aktiv werden muss, weiter aktiv bleiben soll und wo er sich vielleicht ein bisschen mehr zurücknehmen sollte. Wenn das gelingt, das in der Gesellschaft zu diskutieren, da kann man ja auch ganz unterschiedliche Auffassungen zu haben, das belebt sozusagen die Debatte, dann wären wir einen Schritt weiter.
Also, dass wir zu viel umverteilen, Entschuldigung, also gehen wir doch mal durch die Schulen, gehen wir mal durchs Krankensystem, gucken uns doch mal die Probleme an, die Menschen tatsächlich Tag für Tag erleben. Also von daher würde ich mal sagen, wir haben keine Umverteilungsdebatte vor uns, sondern die Frage ist, wo kann Staat wirklich unterstützen? Da sollten wir den Fokus hinlegen, nicht in der Frage von, wir haben die höchsten Steuereinnahmen aller Zeiten. Ich meine, das wäre ja schlimm bei zunehmender Inflation, die wir in den letzten 3 Jahren hatten, wenn dann die Steuern noch sinken würden. Also mir geht es jetzt mal um eine ernsthafte Debatte an der Stelle und zu sagen, Entschuldigung, wir haben mit der Frage des Corona-Covid-Krise etwas gehabt, wo der Staat aktiv sehr stark geholfen hat. Wir haben in der Energiekrise einen Staat gehabt, der sehr stark geholfen hat. Und unser Problem war doch, dass in dem Moment, wo die ersten Krisen sozusagen abgeschmolzen sind, die Probleme dafür, auch die Unterstützung sozusagen radikal eingestellt worden ist. Natürlich, Michael Kellner hat recht, wir haben fallende Energiepreise, Inflation steigt nicht mehr so hoch, aber wir haben das alles noch auf einem hohen Niveau. Wir erleben gerade in der Industrie, die Energiepreise sind zu hoch, auch im internationalen Wettbewerb. Wir wollen die Energiewende, wir wollen den grünen Strom. Ich als Gewerkschafter an der Küste sage sehr ganz deutlich, da sind so viele Chancen drin, die dürfen wir nicht verlieren. Aber in der Zwischenzeit müssen wir unsere Industrie auch unterstützen, zum Beispiel indem wir Energie bezuschussen, indem wir mit einem Brückenstrompreis eben jetzt auch Industrie halten. Weil es kann ja nicht sein, dass wir das alles in einer Radikalität machen, das eine fällt weg und irgendwann kommt das neue. Wir müssen sozusagen eine Transformation machen und das geht aus meiner Sicht nur mit einer staatlichen stärkeren Unterstützung als die, die wir zurzeit haben.
Zu Beginn hatten Sie gesagt, Herr Potrafke, da ist zu viel Umverteilung, da ist zu viel Staat drin. Herr Friedrich, Sie sagen jetzt, naja, aber das muss ja sein, damit wir diese großen Herausforderungen auch gewuppt kriegen. Vielleicht können Sie das nochmal konkretisieren, Herr Potrafke, aus volkswirtschaftlicher Sicht. Wo findet da Ihrer Ansicht nach ein zu viel an staatlicher Umverteilung, an staatlichen Eingriffen in den Markt statt? Ein Stichwort fiel ja schon, Brückenstrompreis. Aber vielleicht gibt es noch andere Beispiele, auf die Sie verweisen können in der jetzigen Diskussion, die da eine Rolle spielen.
Naja, wenn man sich fragt, wofür man Staatsausgaben ausgeben kann, dann unterscheidet man einmal zwischen konsumtiven Fragen und investiven Fragen oder Umverteilung, konsumtiv, investiv, öffentliche Güter. Ein öffentliches Gut ist etwas, von dem jeder etwas hat und wo man keinen ausschließen kann. Also Straßen, öffentliche Bildungseinrichtungen können alle von profitieren und man muss sozusagen keinen Eintritt zahlen, um das nutzen zu können. Bei einem Transfer oder bei Umverteilung ist das anders. Da können eben nicht oder profitieren eben nicht alle von der das bekommt. Ja, und die beiden klassischen Beispiele sind einmal Subventionen an Unternehmen. Wenn der Staat Geld an Unternehmen zahlt und die subventioniert, dann freut sich halt nur das Unternehmen, was das bekommt. Oder im sozialen Bereich Transfers, die gezahlt werden in Form von Renten, in Form von Krankengeldern und so weiter. Das bekommt ja eben auch nur der, der begünstigter ist. Mhm. Ja, also diese beiden Gruppen, öffentliche Güter, Investitionscharakter, Transfers, Umverteilung. Und wir haben, wenn man sich einfach anschaut, wofür wir in Deutschland Geld ausgeben, eine Tendenz, dass immer mehr für Umverteilung ausgegeben wird. Wir geben weit mehr als die Hälfte gegenwärtig vom deutschen Bundeshaushalt für Umverteilung aus. Und der größte Posten davon sind Bundeszuschüsse in die gesetzliche Rentenversicherung. Da bewegen wir uns jetzt um 120 Milliarden Euro pro Jahr. Und nun kann man jeden Euro ja natürlich nur einmal ausgeben. Wenn wir einfach viel Umverteilung machen, dann fehlt das an anderen Stellen. Und wir hatten die Debatten rund um die öffentliche Infrastruktur. Wir hatten die Debatte natürlich in der Vergangenheit nicht zu vergessen ums Militär. Ja, haben wir sozusagen Kriegssituationen erlebt und haben festgestellt, wie schlecht es eigentlich um die deutsche Bundeswehr aussieht und um die Wehrfähigkeit Deutschlands. Und das sind einfach das nüchterne Zahlenwerk. Ja. Hier versäumt die Politik und die Gesellschaft, ich meine, die Politiker leben in einer repräsentativen Demokratie, die machen im Prinzip das, was die Menschen wollen, was die Bevölkerung wollen. Wir erleben einfach eine Reformunwilligkeit. Wir beschreiben die Probleme, wir wissen, was passiert, aber wir sind einfach nicht in der Lage, entsprechend mit Reformen, allen voran beispielsweise eine Rentenreform, darauf zu reagieren.
Okay, aber ich habe immer noch nicht ganz verstanden, was aus Ihrer Sicht das Problem ist, gezielt einzelne Sektoren in der Industrie, einzelne Unternehmen zu fördern. Warum ist das ein Problem?
Ja, weil Unternehmen in Deutschland produzieren sollen und Leute beschäftigen sollen, weil sie hier ganz hervorragende Rahmenbedingungen vorfinden und hier gerne produzieren, hier ihre Gewinne machen, hier gerne und hier zum Gemeinwesen beitragen. Und sie sollen nicht produzieren, weil wir ihnen Subventionen geben, weil der Staat hingeht und ihnen Milliarden dafür gibt, dafür, dass sie bei uns produzieren. Das ist ja kein nachhaltiges Geschäftsmodell.
Naja, aber man kann ja Sachen miteinander auch verbinden, ne? Also zum Beispiel, Michael Kellner, bitte korrigieren Sie mich, aber wenn ich das Konzept des BMWK zum Thema Industriestrompreis richtig verstanden habe, dann ging es genau darum zu sagen, es gibt schon auch Verantwortung, hier vor Ort weiter zu produzieren, Belegschaften zu halten, Standorten zu halten, dann bekommst du auch den günstigeren Strom. Und nach vorne raus ist die Idee, wir machen das als Übergang, dass wenn der grüne Strom dann in der Weise da ist, wie wir ihn alle brauchen und vom Preis auch da angekommen ist, dass damit dann die Subventionen dann auch auslaufen. Also von daher ist ja genau so eine Kombination da, die aus meiner Sicht viel Sinn macht. Aber vielleicht habe ich auch das Konzept falsch verstanden.
Naja, es ging, glaube ich, hier in der Diskussion in ein paar Punkte oder sehr viele Bälle in der Luft. Ich will mal versuchen, auf ein paar Sachen einzuspringen. Das eine ist, wir wollen, dass Deutschland ein starkes Industrieland bleibt, auch mit einer starken Grundstoffindustrie. Und natürlich, einmal zu Herrn Podrafke, natürlich haben wir auch ein Interesse, dass wir, hier mal das Beispiel Chipfabriken oder anderes, dass wir auch in Deutschland selber, weil wir ja während Corona und auch während des Krieges ja gemerkt haben, wie abhängig wir auch von globalen Lieferketten sind und wenn die reißen, was für Probleme die mit sich bringen. Also auch Wirtschaftssicherheit ist für uns ein Thema und deswegen sind wir auch bereit, dafür Unternehmen in dieser Produktion zu unterstützen. Das andere sind die Strompreise. Und natürlich werden wir in eine Welt reinlaufen, wo Strom immer bedeutender wird. Wir haben gerade ich bin ja auch Mittelstandsbeauftragter der Bundesregierung für kleine und mittelständische Unternehmen, mit der Abschaffung der EEG-Umlage, mit der Senkung der europäischen Stromsteuer auf den Mindestmaß, haben wir für kleine und mittelständische Unternehmen wieder Strompreise auf dem Niveau von 2016, 2017. Das ist ein großer Erfolg. Aber wir haben für sehr energieintensive Unternehmen, dort, wo wir keine Abgaben wegnehmen können, weil die keine Abgaben zahlen. Dort haben wir nach wie vor hohe Energiepreise. Das ist ein Problem und deswegen da setzte die Idee eines Brückenstrompreises an, damit wir diese Unternehmen hier halten und unterstützen. Das finde ich auch einen richtigen und wichtigen Punkt. Kann man darüber diskutieren, wollte ich nur einmal erläutern. Ich glaube, wir haben hier eigentlich einen Konsens, wenn ich das richtig verstanden habe, dass wir mehr Investitionen in unsere Infrastruktur brauchen. Das sind Straßen, Brücken, Schienen, das ist ein neues Wasserstoffnetz. Leider ist Bildung nicht als, bis auf das, der Gebäudebau, der Schulbau, ja nicht als investive Maßnahme im Haushalt betrachtet, obwohl es eine Investition in unseren Wohlstand ist. Deswegen ist die Einteilung immer nicht ganz so einfach. Aber ich würde sagen, ja, wir sind uns einig, wir brauchen diese Investitionen, damit wir einfach ein starker Industriestandort bleiben. Und das ist das Ziel. Und wir haben ja auch gesehen, während der Energiekrise, letzter Gedanke, ja, da haben wir schnell gehandelt, da haben wir übrigens auch massiv Geld in die Hand genommen, um neue Importinfrastruktur von Gas zu schaffen. Das mussten wir alles neu aufbauen. Da haben wir auch als Land gezeigt, dass wir in einem Kraftakt schnell sein können. Da haben auch viele Bürgerinnen und Bürger geholfen, Energie einzusparen. Wir haben viele Unternehmen und Privathaushalte gesehen, die Geld in die Hand genommen haben, die in erneuerbare Energien investiert haben. Das war ja ein sehr, sehr positives Beispiel. Das ist in den vergangenen Monaten verloren gegangen, auch durch die Ampel mit verschuldet. Ich würde auch sagen, zu viel Streit überdeckt, was wir auch an Lösungen hinbekommen. Das ist unsere Verantwortung, das ist nicht die Verantwortung der anderen hier im Raum. Das würde ich selbstkritisch sagen. Das ärgert mich selber, weil dem Niveau möchte ich auch ungern regieren. Das gefällt mir selber auch nicht, offen gesagt. Aber ich will sagen, ich habe jetzt mal versucht, auf ein paar Punkte einen Blick zu werfen. Wir können gerne schauen, was wir weiter diskutieren wollen. Wichtig ist mir, wir wollen, dass ein Industrieland bleibt. Ja, und dafür müssen wir die Weichen richtig stellen.
Und eine große oder eine wichtige Forderung oder eine Forderung, die zumindest in den letzten Tagen immer wieder erhoben wurde, ist eben die Forderung, dass die Energiepreise, vor allem der Strompreis, runter muss. Wir hatten jetzt eben schon über den Brückenstrompreis gesprochen. Herr Kellner, Sie haben geschildert, was Sie schon gemacht haben, wo steuernde Abgaben bei diesem Strompreis runter können oder wo Sie es auch runtergenommen haben. Aber jetzt laufen wir auf die nächste Krise zu mit Volkswagen und anderen Automobilherstellern in Deutschland. Die haben jetzt auch schon wieder gemeldet und gesagt, bitte macht den Ladestrom noch ein bisschen günstiger. Und dann gab es ja noch die Kaufprämie für Autos, die es ausgelaufen hat, dafür gesorgt, dass der Markt sofort wegbricht. Frage an Herrn Potrafke, zeigt das nicht, dass in diesen gezielten Einzelmaßnahmen auch ein gewisses Problem von staatlicher Seite drinsteckt, wenn man quasi durch diese, zum Beispiel sowas wie Kaufprämien, so starken Einfluss auf einen Markt nehmen kann?
Ach, nur den Einfluss erstmal nehmen zu können, dass das möglich ist, das ist ja erstmal gut. Aber es ist eben nicht die, also institutionell machen zu können. Ich halte es nur für völlig falsch. Es hat letztlich zu tun, also gerade beim Brückenstrompreis. Und das sind ja alles die Subventionen, die ich vorhin im Einzelnen angesprochen habe. Die Subventionen haben immer das Problem, wenn man da nicht versucht, wie wir sagen, eine Externalität zu internalisieren. Also es gibt auch gute Gründe, warum Subventionen einfach Sinn machen. Aber hier in dem Fall versuchen, beispielsweise Industrien zu halten, wo wir keine komparativen Vorteile haben, wo wir nicht wettbewerbsfähig sind. Da ist es einfach, das ist kontraproduktiv. Genau das wollen wir nicht haben. Und eine Gefahr ist, haben Sie gerade angesprochen, dass wenn man erstmal anfängt zu subventionieren, dass dann alle kommen. Ne? Der hat das bekommen, ich mag jetzt auch. Und auf so eine Diskussion sich einzulassen, ist einfach für die Regierung immer schwierig. Ich glaube aber, ein ganz anderes Argument gegen den Brückenstrompreis ist folgendes. Wir wollen ja dafür sorgen, dass Unternehmen im Wettbewerb für Innovationen sorgen. Die sollen kreativ sein. Der Wettbewerb bringt ja wahnsinnig viel Positives mit sich, weil er einfach dafür sorgt, dass diejenigen, die aktiv sind in diesem Wettbewerbsgeschehen, sich anstrengen müssen. Man muss erfolgreich sein, man muss gute Ideen haben. Und wenn gegenwärtig das Geschäft nicht gut läuft, dann muss man sich fragen, was kann ich besser machen? Und das machen die vielen Unternehmer bei uns im Land mit eigenem Risiko. Die stellen sich hin, machen das dann eben auch, die stellen Arbeitsplätze zur Verfügung und sorgen dafür, dass einfach Arbeitnehmer in Lohn und Brot sind. Und dieser Druck, der sozusagen durch den Wettbewerb da ist, der sorgt für Wachstum. Das sind die vielen positiven Aspekte, die einfach in der Debatte einfach gerne vergessen werden. Und wenn man jetzt anfängt, durch Subventionen beim Strompreis diesen Mechanismus auszuhebeln, dann werden wir einfach in der langen Frist dadurch verlieren, weil einfach die Innovationskomponente wegfällt. Ja? Also wenn der Strom bei uns teuer ist, dann müssen Unternehmen, wenn sie hier produzieren wollen, in der Lage sein, auch mit dem höheren Strompreis wettbewerbsfähig zu sein. Dann muss es andere gute Gründe geben, warum sie hier sind. Und wir müssen ehrlich sein, dass wir einige institutionelle Nachteile haben bei Energiepreisen, beim Strom im Vergleich zu anderen Ländern. Bei uns scheint eben nicht so oft die Sonne wie in anderen Ländern oder der Wind bläst nicht so stark. Mhm. Wir haben uns auch entschieden, den Atomausstieg vorzunehmen. Das macht sozusagen die Situation im Energie- und Strommarkt auch nicht leichter. Und jetzt muss man einfach sehen, wie man mit den Gegebenheiten umgeht. Aber ich halte wirklich eine Subventionierung von Strom im Einzelnen für den falschen Weg. Lieber den Wettbewerbsdruck bei den Unternehmen lassen und dafür sorgen, dass sie sich andere Konzepte überlegen, wie sie auch mit teureren Strom- und Energiepreisen in Deutschland wettbewerbsfähig sind.
Ich fasse das mal ganz frech zusammen, Herr Potrafke, für Herrn Kellner und Herrn Friedrich. Unterm Strich heißt das ja, diese Transformation, diese Veränderung, die Wirtschaft, die sich klimaneutral entwickeln soll, auf dem Weg kann man nicht alle mitnehmen.
Ja, und das anders machen. Das machen Sie erst.
Nee, ich will es nur mal sagen, mir missfällt auch diese Schwarz-Weiß-Logik. Also erstens ist eine politische, gesellschaftliche Entscheidung, dass wir die Energiewende wollen. Dadurch haben wir im Moment höhere Energiepreise. Und da finde ich es dann auch nicht unlauter zu sagen, die müssen wir so lange künstlich drücken, bis dann nach vorne raus der grüne Strom auch so günstig ist, dass wir genau dieses Niveau erreichen, was dort aus München gerade eben ja auch nochmal gesagt worden ist. Der zweite Punkt ist, wir müssen eben auch das halten, was da ist. Was weg ist, ist weg. Und da kommt auch keiner und sagt, jetzt ist es aber gerade gut, jetzt baue ich hier nochmal Industrie auf. Und ich sage Ihnen als jemand, der in einem industrieschwachen Gebiet Verantwortung hat, wenn ich an Mecklenburg-Vorpommern oder Schleswig-Holstein denke, dann weiß ich, Industrie ist auch ein Wohlstandsfaktor für die Region und für die Gesellschaft. Und je weniger Industrie ich in der Region habe, umso schwieriger wird natürlich dann auch die öffentliche Einnahmen etc. Also von daher kann ich nicht einfach damit spielen und sagen, dann ist es eben weg und dann gucken wir mal, was der Markt bringt. Deswegen, ich sage ja, die reine Marktgläubigkeit, der Markt, der Wettbewerb, das ist alles gut, um Innovationen anzuschieben, um die Firmen zu unterstützen, zu sagen, ihr müsst besser werden, nicht billiger. Dafür funktioniert das. Aber für die Frage des sozialen Ausgleiches, für die Gestaltung von Zukunftschancen, für die Frage von regionaler Politik ist der Markt eben blind. Und wenn wir das so machen, dann übernehmen andere in der Welt Aufgaben, die wir hier gut uns selber machen könnten. Und was wir ja nicht vergessen dürfen, auch gerade im Ausland wird ja auch mit sehr viel Subvention gearbeitet. Wenn ich jetzt an meine Windindustrie offshore denke, wenn ich sehe, wie viel Druck in dem Bereich aus China gemacht wird, wie hoch die Subventionen im Schiffbau im asiatischen, im chinesischen Raum waren. Also von daher, wir machen es ja nicht im luftleeren Raum und wir brauchen da eine Neujustierung von Industriepolitik und da kann nicht der Markt alleine laufen gelassen werden.
Herr Kellner.
Ja, ich würde einmal an dem allerersten Gedanken anknüpfen, weil ich, als über Volkswagen sprachen, weil ich finde, das ist ein gutes Beispiel. Natürlich habe ich überhaupt nichts dagegen, könnte man sagen, man macht den Ladestrom billiger, da kann man auch übrigens besseres Wettbewerbsrecht an den Ladesäulen durchsetzen und eine größere Preistransparenz. Ja, da sind wir uns wahrscheinlich sogar einig. Aber das ist nicht das Problem für VW. Also wer glaubt, dass wir mit 5 Cent weniger Kilowattstunde an der Ladesäule VWs Wettbewerbssituation lösen, das wiederum, da wird der Strompreis überhöht, der übrigens höher ist, weil die Kosten für die fossilen Energien so gestiegen sind durch den Krieg. Aber das nur als Nebenbemerkung. Aber nochmal zu Volkswagen zurück, weil ich finde das wirklich nochmal wichtig. Die Automobilindustrie muss ich niemandem erklären, was für eine Bedeutung das für unseren Wirtschaftsstandort hat. Wir sehen gerade, dass wir als deutsche Automobilhersteller in China riesige Marktanteile verlieren. Sie haben einfach die Umstellung zur E-Mobilität verschlafen, deswegen sind die Stückzahlen, die Verkaufszahlen stark rückgängig auf den chinesischen Markt. Das hat dann Rückwirkungen auch hier auf VW. Wir sehen auch, dass es an bezahlbaren, preiswerten Einstiegsautos fehlt, gerade für so einen Massenhersteller wie VW. Weniger ein Problem für BMW, aber für einen Massenhersteller wie VW ein wirkliches Problem. Und da kann auch Politik nicht, wir sind ja nicht dafür da, die Modelle zu bauen. Ja? Das wäre nun wirklich, das will, glaube ich, keiner. Ja? Also niemand möchte, glaube ich, dass ich ein Autodesigner. Ja? Also das Da brauchen wir natürlich schon Unternehmen, die was unternehmen. Da geht es um Wettbewerb. Das will ich ausdrücklich sagen. Und da sind wir als Land manchmal zu sehr hinten dran und verschlafen die Chancen fürs Neue. Den Eindruck habe ich schon. Und das fällt uns dann auf die Füße. Und dann hilft auch keine Kaufprämie, weil mit der Kaufprämie fürs E-Auto haben wir viele, viele Hersteller erreicht, aber sozusagen die deutschen Hersteller nur eingeschränkt, weil es einfach zu wenig Angebot in diesen Segmenten gab.
Wirtschaft in der Krise haben wir diesen Wortwechsel genannt und fragen, warum verliert Deutschland Wettbewerbsfähigkeit und Wohlstand? Darüber diskutieren. Eben gehört Michael Kellner, Grünen-Politiker und parlamentarischer Staatssekretär beim Bundeswirtschaftsminister, Daniel Friedrich, Leiter des IG Metall Bezirks Küste und Niklas Potrafke vom Münchner IFO-Institut. Herr Kellner, jetzt wird es ja Montag den Gipfel im Wirtschaftsministerium geben, den Autogipfel. Sie haben gesagt, nochmal eine Kaufprämie, das wird es nicht sein, weil man damit auch zu viel Hersteller im Ausland gefördert hat. Was haben Sie denn vor? Was wollen Sie der Automobilindustrie anbieten, damit sich die Situation verbessert, ganz konkret?
Also ich würde die Frage gerne einmal umdrehen. Also ich hab ja eben gerade darüber gesprochen, dass wir ein Problem haben, dass es an bezahlbaren Einsteigermodellen fehlt, dass die Automobilindustrie auf Zukunftsmärkten wie in China einfach wirklich massiv an Marktanteilen verliert. Das heißt, sie hat einen großen Marktanteil nach wie vor bei den Verbrennern, die aber dort viel weniger verkauft werden. Wir sehen ein Hochlaufen von E-Mobilität. Und da halten sie nicht mit. Das heißt, es ist ja auch die Frage, was können die Unternehmen tun? Wir als Politik, Rahmenbedingungen verbessern, Ladesäulen, Ladestrom, das sind alles Punkte, aber am Ende hängt da auch eine Modellpolitik dran. Ich will aber eine Sache sagen, die ich positiv finde. Ich weiß nicht, wie Herr Potrafke darauf schaut. In Frankreich gibt es ein Social Leasing Programm. Da hat man Menschen, die einen Kleingeldbeutel haben, die wenig Geld haben, die aber auf dem Auto angewiesen sind, weil sie in der Uckermark beispielsweise leben und zur Arbeit pendeln müssen. Dass man sagt, wir helfen mit einem Sozialleasing-Programm, weil wir fördern momentan schwere und teure Dienstwagen. Aber das wäre nochmal ein Punkt, wo ich sagen würde, da helfen wir auch Leuten mit weniger Geld umzusteigen auf eine E-Mobilität. So, das könnte nochmal Versuch geben zu Push. Aber auch da brauche ich natürlich dann die Hersteller, die entsprechenden Autos anbieten, weil die können wir als Staat nur nicht basteln.
Das fasse ich nochmal kurz zusammen. Social Leasing, wenn ich das richtig verstanden habe, dieses Modell in Frankreich, da kauft der Staat die Autos und verliest die weiter an die Bürgerinnen und Bürger, richtig?
Ob man das genau so machen muss, aber es ist zwischengeschaltet. Unternehmen, es gibt einen Vertrag, sie zahlen halt monatlich, je nach ihrem Einkommen, 100 Euro und haben dann ein E-Auto für sich, was sie nutzen können. Und der Staat sichert das ab. Ja, mhm. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, erstens E-Mobilität zu fördern, zweitens Bezahlbarkeit hinzubekommen und darüber nochmal einen Push zu geben. Ist eine Idee, die ich sympathisch finde, weil wir in Deutschland immer sehr stark auf die sehr teuren, auf die Dienstwagen etc. schauen. Aber eigentlich haben wir gerade eine Mobilitätsfrage im ländlichen Raum, wo eher nicht der 80.000 Euro Dienstwagen gefahren wird.
Mhm. Herr Potrafke, das ist nochmal neue Umverteilung, oder?
Ja, ach, ich bin eher da zurückhaltend. Also Umverteilung an der Stelle, wo Bedürftigkeit besteht. Ich meine, mag das auch nochmal ganz deutlich sagen. Das ist Kernaufgabe des Staates. Ja, wir sind ja keine Gegner von Umverteilung. Wir wollen Umverteilung nur gut machen. Wir müssen sie klug machen. Bedürftige sollen Transfers bekommen. Und so wie Sie gesagt haben, Herr Kellner, Einkommensbezieher oder Leute mit einem niedrigen Einkommen, die einfach nicht in der Lage sind, sich selbst zu versorgen oder die gegenwärtig gegebenenfalls gar kein eigenes Einkommen generieren, dem muss natürlich geholfen werden. Aber was wir als Ökonomen gern sagen ist, da gibt es eine bekannte Regel zu sagen, ein Ziel mit einer Maßnahme versuchen zu erreichen. Ja? Und wenn das Ziel sein soll, Bedürftige einfach zu versorgen, dann würde ich das mit einem direkten Transfer machen. Ich würde das nicht koppeln
Darf ich einmal kurz reinquatschen, weil mir geht es nicht jetzt um Bürgergeldbezieher oder mir geht es um diejenigen Menschen, die arbeiten, die Krankenschwester, die zum Krankenhaus pendeln muss, 30 Kilometer am Tag. Also die braucht jetzt kein Transfereinkommen, aber die ist natürlich betroffen von der Frage, Mensch, kann ich mir ein Auto leisten? Wir wollen, dass sie umsteigt, ja, von Verbrenner auf E-Mobilität. Können wir das unterstützen? Und das ist, also wahrscheinlich würden Sie sagen, untere Mittelschicht. Das ist, finde ich, so ein sperriges Wort, aber das meine ich damit. Ja. Und darauf ziele ich jetzt gerade mit meinen Ausführungen.
Habe ich verstanden? Habe ich verstanden. Aber dann bleibt sozusagen die Gemeinsamkeit bei dem, was Sie eben gerade gesagt haben, dass Sie eine bestimmte Zielgruppe erreichen wollen. Also ein Ziel ist sozusagen, nehmen wir den Begriff nochmal auf, der unteren Mittelschicht zu helfen. Ja, das ist ein Ziel. Und das andere Ziel ist, einem Automobilhersteller zu helfen. Und vielleicht ein drittes Ziel ist sogar auch noch, sich mit Fragen des Klimawandels zu beschäftigen, mit einer Maßnahme. Und da wissen wir aus der Ökonomie, dass das oft schwierig ist, wenn man versucht, auch schon zwei Ziele mit einer Maßnahme zu erreichen. Den Punkt wollte ich einfach nur machen. Ja? Mhm.
Also, wobei das Ergebnis in Frankreich war ja, dass das Programm eingestellt werden musste, weil es eine zu hohe Nachfrage gab. Also ich glaube, das ist ja etwas, was wir nicht vernachlässigen dürfen. Wir dürfen die Menschen ja auch nicht verlieren auf diesem Weg. Und die Akzeptanz von E-Mobilität hat eben auch was damit zu tun, dass die Kollegen, die gerade angesprochen sind, sie auch fahren können, sich das leisten können. So, und wenn wir Veränderung wollen, weil wurde ja eben gesagt, man wäre ja so gegen Veränderung, ich glaube, das ist gar nicht der Punkt. Mein alter Betriebsratsvorsitzender hat in den 90ern gesagt, wenn die Politik Reformen sagt, dann halten alle das Portemonnaie fest, weil es wird teurer für sie. Und ich glaube, da muss man weg, man muss Änderungen, man muss Reformen positiv verbinden. Ja. Und eine Frage ist eben E-Mobilität. Wir wollen das, wir brauchen das. Wir brauchen auch diese Impulse. Und dementsprechend wäre genauso ein Punkt, wo ich auch gesellschaftliche Akzeptanz finde. Weil wir machen, wie gesagt, das nicht im luftleeren Raum. Ich hatte eben auf die Frage internationalen Wettbewerb gesprochen. Ich mache mir aber auch Sorgen um den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Wenn natürlich die Kritiker unserer Demokratie damit werben, dass eben Industrie kaputt gemacht wird, dann geht mehr kaputt als unsere Industrie, sondern auch unser demokratisches Gesellschaftsbild. Und deswegen, glaube ich, müssen wir bei diesen Aktivitäten auch immer berücksichtigen, wie zahlt das auf den Zusammenhalt unserer Gesellschaft ein.
Absolut, den Ball würde ich auch gerne nochmal aufnehmen. Also das fiel mir vorhin auch schon auf, als wir bei den Investitionen waren, um Gemeinsamkeiten auch rauszustellen. Also wie Sie sagen, Herr Friedrich, Menschen mitnehmen. Super, auf jeden Fall. Ich mache mir große Gedanken über die Entwicklung der Gesellschaft. Entwicklung von Demokratie, Spaltung von Gesellschaften und was das bedeutet. Und ich glaube, da sind wir uns auch einig. Das ist prima. Wo wir uns auch einig sind, glaube ich, Friedrich, Sie haben das noch nichts gesagt, aber ich antizipiere mal, dass Sie das ähnlich sehen, dass wir einfach uns besser um die Infrastruktur in Deutschland kümmern müssen und einfach da mehr Investitionen brauchen. Vielleicht sind wir uns nicht mehr so einig. Wenn man fragt, wie man das finanzieren soll, würde ich vermuten, kann man ja vielleicht später nochmal diskutieren. Aber die Frage wirklich zu sagen, Mensch, lasst uns, wie gelingt uns das also eigentlich in der Gesellschaft, dass wir wieder Sachen gemeinsam machen? Wie gelingt es, Herr Friedrich, dass wir die Bevölkerung begeistern können für Reformen? Wir können keine Reform machen, wenn die Leute darauf keine Lust haben. Das ist völlig richtig.
Ja. Auf diese Aspekte Zusammenhalt der Gesellschaft und auch, was das für den Wirtschaftsstandort bedeutet, da kommen wir gleich drauf. Ich würde aber gerne dieses Kapitel noch kurz abschließen, weil wir ja gemerkt haben, wie kleinteilig das ist über das, was wir sprechen. Ne? Wir haben über Ladesäulen gesprochen, über Ladesäulensubventionen, ja, jetzt zuletzt über Social Leasing. Wir haben gar nicht berührt eine grüne Stahlquote, die man machen könnte, gedeckelte Strompreise, subventionierte Strompreise. Diese Woche hat sich jemand geäußert, der das ganze Thema sehr kritisch sieht und dort gerne anders herangehen möchte.
Wir sind allerdings gemeinsam in der Wirtschaftspolitik der Überzeugung, dass nicht die Hilfe von Fall zu Fall und große Fördertöpfe das Problem lösen, sondern unsere feste Überzeugung ist, dass die Rahmenbedingungen in Deutschland besser werden müssen, damit die Wirtschaft insgesamt wieder auf die Beine kommt und wieder besser wird. Das heißt, wir wollen eine Wirtschaftspolitik machen, die anknüpft an die Erfolge der Bundesrepublik Deutschland in den letzten Jahrzehnten. Das ganze Konzept nennt sich soziale Marktwirtschaft. Und das heißt, Rahmenbedingungen verbessern für alle und nicht Subventionen für einige wenige.
Herr Potrafke, das war der Kanzlerkandidat in Spee der Union, Friedrich Merz. Ja, und er sagt, wir haben hier zu viel kleinteilige Förderung gezielt an einzelne Unternehmen. Einen Schritt zurück. Muss man dieses ganze System, die ganze Förderung, den Umbau unserer Wirtschaft etwas größer denken, in einem größeren Rahmen und nicht in Einzelmaßnahmen?
Ja, na, das war im Prinzip genau das, was ich vorhin schon immer gesagt habe. Ne? Also das weg von den einzelnen Geschichten, weg von Subventionen, eine angebotsorientierte Politik zu machen, Rahmenbedingungen zu haben, dass Unternehmen hier einfach gerne produzieren und nicht, weil man ihnen gezielt Geld gibt, sondern weil sie hier das Gefühl haben, das ist ein toller Standort, hier sind toll ausgebildete Arbeitnehmer.
Wie machen Sie das? Wie machen Sie das?
Ja, ganz zusehen, dass unsere Straßen funktionieren, dass die Bahn vernünftig fährt, dass keine Brücken einstürzen, vernünftig Geld in Universitäten, in Schulen stecken, dass wir einfach einen Fachkräftemangel einerseits von innen begegnen, indem wir einfach dafür sorgen, dass wir hier selber tolle Leute ausbilden, dass die hier gerne leben, ein gutes Klima in der Gesellschaft halten, also die Fragen, die wir rund um Terrorismus oder terroristische Attacken hatten, die müssen angegangen werden. Ich glaube, da muss man hart sein. Da muss man auch den Leuten sagen, sowas wollen wir hier nicht. Da gehen wir wirklich gegen vor. Muss man kombinieren damit, dass man den Fachkräftemangel auch durch Immigration von außen, von sehr gut qualifizierten Leuten entgegnen kann, dass wir uns kümmern, dass die Leute zu uns kommen, die uns hier helfen, die wir hier gerne haben, um dem Fachkräftemangel wirklich gezielt zu begegnen. Das sind Maßnahmen. Und auch Reformen machen. Die Reformen, die ich vorhin schon angesprochen habe. Wir brauchen eine große Rentenreform. Es muss endlich gelingen, das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung anzupassen. Das ist vielleicht so das schlimmste innenpolitische Versäumnis in der Wirtschafts- und Sozialpolitik der letzten Jahrzehnte, das uns bei allen anderen Fragen groß auf die Füße fällt, weil wir einfach uns so abschnüren bei öffentlichen Geldern, dass wir für alles andere kaum noch Mittel zur Verfügung haben.
In bestimmten Bereichen die Kosten runter. Sie haben die Rente angesprochen, länger arbeiten. Herr Friedrich, da kann ich mir vorstellen, dass Sie das nicht so gut finden.
Nein, ich glaube auch, das, was Friedrich Merz sagt, hat ja mit der sozialen Marktwirtschaft nichts zu tun. Das ist ja Marktwirtschaft. Eine soziale Marktwirtschaft setzt ja auch auf einen Ausgleich. Da kann ich nicht einfach dem Markt alles überlassen und sagen, ich schaffe hier Angebote und dann wird's schon. Und dann profitieren alle Menschen davon. Das ist mitnichten so. Das wissen wir auch, wenn wir ins Ausland gucken. Und ich glaube, so eine Gesellschaft wollen wir auch nicht. Der zweite Punkt ist, wir könnten ja schon die Einnahmen der Rentenkasse ja erhöhen, indem wir die Beitragsbemessungsgrenze auflösen. Also wir haben die Frage, warum zahlen nicht alle in das Rentensystem ein? Also es gibt ja schon ein paar Themen, wo man auch jetzt nach vorne raus nicht nur beantworten muss, länger arbeiten. Das ist auch etwas, was aus meiner Sicht gegen den gesellschaftlichen Mainstream läuft und wo wir auch schon die Frage haben, müssen unsere Leute arbeiten schon genügend? Das ist gar nicht das Thema. Wo ich dabei bin, da bin ich, aber ich glaube, ich habe eine andere Idee von, was bei der Rentenreform rauskommen muss. Ich glaube schon, dass diese Frage einer guten Rente nach vorne neu beantwortet werden muss, weil im Moment haben die Menschen Angst vor der dritten Lebensphase, sie haben Angst vor Altersarmut und ich weiß, welcher politischer Druck dahinter steht, wenn wir das Rentenniveau von 48% des Durchschnittseinkommens irgendwie auf 51% oder 52% heben würden. Aber in Wirklichkeit macht das zumindest meinen Kolleginnen und Kollegen im Alter Angst nach dem Motto, ich bin dann zu arm, um wirklich noch am Leben teilzunehmen. Von daher brauchen wir eine Rente nach vorne raus, die eigentlich Lust auf das dritte Lebensphase macht. Und da sollte man viel diskutieren. Ich glaube auch, dass wir nach vorne raus eine Föderalismusdebatte brauchen, auch da nochmal hinzugucken, wer ist hier für was zuständig, ist das alles noch richtig. Das ist auch ein bisschen das, was mich an der Diskussion stört, weil die Rezepte, die uns ja zum Teil jetzt vom IFO-Institut, aber auch von Friedrich Merz vorgeschlagen werden, das sind ja die, die wir jetzt auch schon in den letzten 70, 80 Jahren zur Kenntnis nehmen konnten. Was wir anscheinend nicht zur Kenntnis nehmen, ist, dass die Welt sich da draußen radikal gewandelt hat. Wir haben nicht mit einer Marktwirtschaft in den USA zu tun, wo der Staat nicht aktiv ist, sondern die Biden-Regierung hat sehr massiv nach vorne raus staatlich interveniert. Wir haben nach vorne raus auch eine Aufgabe, wie gehen wir mit China weiter um? Und hier in Deutschland glaubt man, der Markt regelt alles. Ich glaube das nicht. Ich glaube, wir brauchen weiter auch staatliche Unterstützung.
Herr Kellner, der BDI hat an diese staatliche Unterstützung mal ein Preisschild gemacht kürzlich. Wenn man den Weg so weitergeht, wie wir das im Moment machen, nämlich mit einzelnen Subventionen und einzelnen Eingriffen. 1.400 Milliarden Euro hatte der BDI ausgerechnet. Zwei Drittel sollen von der Privatwirtschaft kommen, der Rest vom Staat. Sie haben ja jetzt in der Ampel in den vergangenen Wochen und Monaten über kleinere Beträge schon sich sehr auseinandergesetzt, um das mal freundlich zu sagen. Wo wollen Sie es hernehmen?
Na, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir haben diese Woche eines der Sachen, um neue Ideen zum Erfolg zu bringen, ist, dass Wagniskapital eingesammelt wird, was bereitgestellt wird. Und es gab jetzt gerade eine große, da übrigens mit großer Gemeinsamkeit zwischen Finanzministerium und Wirtschaftsministerium, man mag es kaum glauben, haben wir Geld eingesammelt, staatliches Geld, aber auch überwiegend Geld aus der Privatwirtschaft, um Wagniskapital zur Verfügung zu stellen für neue Unternehmen, die investieren wollen. Das ist ein gutes Beispiel. Wir haben gerade eine große Investorenkonferenz gemacht, wo wir gesagt haben, hier investiert in die Netze in Deutschland, sichere Rendite, sicherer Markt, dass wir gerade auch aus dem Ausland, aus Pensionsfonds in den USA oder anderswo Geld hier einsammeln, investieren. Weil es ist schon so, dass wir neben staatlichen Mitteln, die wir investieren müssen, unzweifelhaft natürlich auch privates Kapital da reinlenken wollen. Und da bemühen wir uns. Das sind zwei große Bereiche. Und der andere Bereich ist, wie gestalten wir künftig eigentlich Haushaltspolitik? Weil in den Regeln, ich meine, dass wir uns so streiten, liegt natürlich auch daran, dass es Regeln und Dogmen gibt in dem Bereich der Schuldenbremse, die zusätzliche Investitionen nun wirklich erschweren.
Sie haben jetzt beschrieben, wie privates Kapital mobilisiert wird.
Ja, weil wir nutzen staatliches Kapital, um zusätzliches privates Kapital anzuwerben. Ich habe diesen Beispiel, vielleicht muss ich es ausführlicher machen, aber dieses Beispiel Wagniskapital, wo wir von privaten Banken Geld mit eingesammelt haben, um da eine Hebelwirkung zu erzeugen. Das Gleiche versuchen wir gerade. Eines der Kostenpunkte, die wir haben, ist der Aufbau von Netzen, also Stromnetzen. Und auch da bauen Hunderte von Stadtwerken, große Übertragungsnetzbetreiber. Und das wird man nicht alleine alles mit staatlichem Geld bezahlen können. Das wäre Wahnsinn. Deswegen versuchen wir international, auch ziemlich erfolgreich, Kapital einzuwerben. Und das andere ist dann im Haushalt, im Bundeshaushalt, das ist dann wiederum staatliche Aufgabe, die Prioritäten so zu setzen, dass diese Investitionen gestemmt werden können, also den staatlichen Teil der Kofinanzierung bereitzustellen.
Mit oder ohne Schuldenbremse?
Mit einer reformierten Schuldenbremse.
Ja, da hake ich gerne einfach nochmal ein, weil ich hatten uns dazu noch nicht ausgetauscht, Herr Kellner, aber ich dachte, dass das, aber haben schon vermutet, dass das da Ihre Position ist, und ich halte das einfach für grundlegend falsch, die Schuldenbremse da zu reformieren. Die Schuldenbremse ist eine unglaublich wichtige Institution, wo Bund und Länder klug nach der Finanzkrise gehandelt haben, übrigens auch gut gelernt, Herr Friedrich, weil Sie vorhin das im Eingang erwähnt haben, und die Schuldenbremse hat so unglaublich viele Vorzüge, die einfach in der Debatte offensichtlich zu kurz kommen. Wir wissen, dass Fiskalregeln wie die Schuldenbremse Wachstum fördern. Wir wissen, also Wirtschaftswachstum fördern. Ländern mit Schuldenbremsen sind deutlich besser und schneller gewachsen als Länder ohne. Wir wissen, dass Risikoprämien auf Staatsanleihen reduzieren, um Zinseinnahmen zu sparen. Warum sollen wir eigentlich öffentliche Gelder ausgeben, um Zinsen zu zahlen? Können wir doch lieber Schulen und Kindergärten und Straßen damit bauen. Sie sind effektiv einfach, um in der Tat Schulden und Defizite zurückzuführen und das im Zaum zu halten. Wir haben keine Evidenz dafür, dass wir öffentliche Investitionen verdrängen. Also in der Debatte, da hat mich einiges geärgert in der Vergangenheit, weil es einfach oft von den Gegnern der Schuldenbremse so dargestellt wurde, und so ein bisschen ist das, vielleicht gebe ich das als Frage zurück an Sie, Herr Kellner, immer durchgesickert worden, dass man nur investieren kann, wenn man die Schuldenbremse los wird. Und das ist halt völliger Käse. Ja? Völliger Käse. Was wir machen müssten, ist beim gegenwärtigen Haushalt zu gucken, wie es gelingt, Geld, was kräftig da ist, für mehr Investitionen auszugeben. Und jetzt sind wir wieder zurück bei der Umverteilung, bei dem, was wir eingangs diskutiert haben.
Ich als Privatperson und Sie auch oder wir drei und wir vier, wir können für uns entscheiden, wo gebe ich weniger Geld aus? Wo will ich jetzt mal auf irgendwas hinsparen? Wo habe ich vielleicht auch über meine Verhältnisse gelebt? Die Auswirkung davon ist sehr übersichtlich. Ich kann das als Staat nicht mit dieser gleichen Wirkung machen. Wenn ich anfange sozusagen, was Sie vorschlagen, jetzt müssen wir mal priorisieren und nehmen aus der sozialen Teile des Haushaltes Geld raus, dann hat das nach vorne raus radikale Folgen für einen Teil unserer Gesellschaft. Und ich behaupte, dass das, was wir gerade erleben, dass die Menschen zum Beispiel kein Geld ausgeben, sondern die Binnenkonjunktur dadurch auch getrübt wird, dass wir eine Konsumschwäche haben, hat eben auch was damit zu tun, dass wir in den letzten 8, 9, 12 Monaten nur noch eine Debatte über Sparen, Sparen, Sparen haben. Und die eigentlich Geld ausgeben könnten und auch müssten, um die Wirtschaft auch weiter zu stabilisieren, halten das Geld im Moment fest.
So, aber wir und sparen ja gar nicht, Herr Friedrich. Wir sparen
natürlich
ja
sparen wir sozusagen. Ich habe hier Politiker, die mit mir diskutieren, sagen, wir müssen im Haushalt jetzt sozusagen gucken, wo wir einsparen und welche Sachen wir noch machen können. Wir haben Bereiche in der Wirtschaft, wo uns mitgeteilt wird, dass die Einsparungen, die notwendig geworden sind über die Entscheidung KTF und die Folgen, natürlich nach vorne raus auch die Frage stellt, wie weit haben wir nach vorne raus da Mittel, um zum Beispiel diese Wasserstoffinfrastruktur, die Michael Kellner eben zu Recht angesprochen hat, wie die nach vorne raus realisiert wird. Natürlich sparen wir an verschiedenen Stellen.
Also vielleicht kann man das Ganze hier so auflösen, dass das Geld, was zur Verfügung steht, zumindest weniger geworden ist. Vielleicht gibt es den Eindruck des Sparens. Auf der anderen Seite ist, kann man auch ablesen, der Schuldenstand der Bundesrepublik ist gestiegen. Also wird da offensichtlich auch mehr ausgegeben.
Aber Herr, das finde ich gut, dass Sie es ansprechen. Wir sind im internationalen Vergleich, ist Deutschland sehr gering verschuldet. Ja, also da sind wir deutlich besser. Und ja, ich habe ja gesagt, ich bin für eine Reform der Schuldenbremse. Ich würde ja gar nicht so weit gehen und sagen, wir schaffen sie ab. Ja, man kann sagen, man nimmt die Investition raus und beschränkt es auf den Teil der konsumtiven Ausgaben, wobei ich gerne die Bildung rausnehmen würde, aber egal, aber auf die Bereiche der konsumtiven Ausgaben, um einen Kompromiss zu machen. Aber wir sehen doch, dass wir, und das ist ja nochmal verschärft worden, ja, durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, Sie erinnern sich vielleicht, daher kam ja ein großen Teil der Haushaltsschwierigkeiten mit diesem plötzlichen Wegfall von 60 Milliarden, dass wir sagen, wir brauchen diese Investition, weil wir profitieren ja als Gesellschaft alle davon, wenn die Bahn wieder mal pünktlich fahren würde. Ich glaube, da würden sich alle freuen, die regelmäßig Bahn fahren. Und wir profitieren davon, wenn Brücken nicht kollabieren. Da profitieren nicht nur wir, da profitieren die nächsten Generationen davon. Wir profitieren alle davon, wenn wir die Klimakrise einbremsen. Und auch dafür brauchen wir diese Investition. Und deswegen werbe ich dafür, dass wir die Möglichkeiten schaffen, mehr zu investieren. Und das ist, glaube ich, so, bin ich überzeugt davon, so wie unser Land, in welcher Verfassung das ist, ist das eine Aufgabe, der wir stehen. Und da sollten wir die Fesseln lockern.
Es ist Wunschdenken, Herr Kellner, dass es gelingt, eine Reform zu implementieren, wo nur konsumtive Ausgaben gestoppt werden. Warum? Weil die Politik immer einen Anreiz haben wird, sämtliche Ausgaben als investiv zu deklarieren und die mit Schulden zu finanzieren. Es ist dann immer leicht für die Politik zu sagen, guck mal, das ist jetzt eine Investition und deswegen darf ich das mit Schulden finanzieren. Und deswegen wird es nicht klappen. Und ich muss Ihnen auch sagen, ich fand super übrigens, dass Sie, weil Sie vorhin sagten, Sie sind selbstkritisch bei den Sachen, die in der Ampel nicht funktioniert haben. Aber wir haben ja sozusagen die Freude und das Privileg, viel beraten zu dürfen, auch viel mit Politikern uns austauschen zu können. Und wir wissen, dass es gerade im Hinblick auf Rentenreform oder Reformtätigkeit ein total klares Verständnis in der Politik gibt. Viele auch Ampelpolitiker, die sagen, natürlich brauchen wir eine Rentenreform. Natürlich müssten wir reformieren, aber wir trauen uns es nicht, weil wir sonst denken, dass wir abgewählt werden. Und es ist im Hinblick auf Reformen unter Ihrer Regierung und auch unter denen davor gar keine Frage. Es ist einfach nichts passiert. Wir machen nichts. Wir haben nichts gemacht. Wir wissen und die Politiker wissen alle, sie wissen alle ganz genau, wo der Hase im Pfeffer liegt. Sie wissen genau, wo das Problem liegt. Aber die Politik traut sich nicht, nötige Reformen anzugehen. Und wenn wir das machen würden, bräuchten wir über eine Schuldenregel oder ein Abschaffen der Schuldenregel überhaupt nicht reden. Wir brauchen keine Schulden in Deutschland.
Sie sagen, Sie wissen genau, wo der Hase im Pfeffer liegt. Benennen Sie den Hasen mal.
Ja, Rentenreform, gar keine Frage. Das ist es. Okay. Anhebung des Renteneintrittsalters, Kopplung an die Lebenserwartung. Das ist auch finanzpolitisch die Riesenstellschraube. Und wir machen nichts.
Okay, an der Stelle fange ich es ein, weil ich glaube, zur Rentenreform oder zur Rentendiskussion könnten wir eine eigene Sendung
machen. Ja, machen Sie das. Da komme ich auch gerne dazu, falls Sie mich einladen wollen. Fände ich spannend.
Wir nehmen Sie beim Wort. aber ich würde gerne nochmal auf einen Aspekt kommen zum Schluss, den wir eben schon gestreift haben, ne? Weil wir auch über den Standort Deutschland sprechen und die Situation, in der hier investiert wird, in der auch Leute nach Deutschland kommen. Wir haben einen Fachkräftemangel. Es kam eben schon durch bei Ihnen, Herr Friedrich, wenn es sozusagen Kürzungen gibt, Sie haben den Sozialbereich angesprochen, dann gefährdet das den gesellschaftlichen Frieden noch mehr. Wir stehen jetzt vor Wahlen in Brandenburg an diesem Wochenende, wir hatten Wahlen in Thüringen und Sachsen. Was bedeuten diese Wahlergebnisse für den Standort Deutschland, Herr Friedrich?
Nee, wir haben Bereiche in unserem Land, wo natürlich gerade Stichwort Fachkräftemangel der Zuzug aus dem Ausland, den wir dringend brauchen, natürlich gefährdet ist, weil Fachkräfte, aber auch normale Arbeitskräfte sagen, möchte ich da wirklich hin? Das sind nicht nur Menschen, die aus dem Ausland kommen, sondern auch innerhalb von Deutschland sagen, möchte ich in einer Region leben, wo das gesellschaftliche Klima so zugespitzt, so gespalten ist und wo auch ja so hart Faschisten sozusagen die Mehrheit bei der Landtagswahl kriegen. Natürlich haben wir 70% andere Menschen, die nicht wählen, das baut ja auch auf, aber das riskiert natürlich gerade bei der Frage Fachkräftetransfer, dass Bereich Regionen abgeschnitten werden, weil Leute sagen, da möchte ich aber nicht hin, weil da fühle ich mich nicht wohl. Aber das ist, muss man auch mal sagen, nicht nur da das Thema, sondern in anderen Bereichen auch. Und natürlich auch in der Frage von, wie mit Wirtschaft nach vorne raus gesprochen wird, wenn ich mich an Herrn Höcke erinnere, wie die Auseinandersetzung war, wie er über seine Kritiker geredet hat, die sollen alle, ja auf Deutsch gesagt, pleite gehen. Das ist natürlich auch kein Klima, in dem ich dann auch wirtschaften will. Also von daher, dieser Zuspruch dieser Partei führt natürlich dazu, dass auch wirtschaftlich dadurch Probleme entstehen.
Herr Protafke, Sie haben das, glaube ich, untersucht, auch beim IFO-Institut, was die Einstellungen der Wirtschaft zu extremen Wahlergebnissen angeht.
Und ja, wir haben Experten befragt, also Kollegen. Wir haben keine Unternehmer befragt, sondern VWL-Professoren jetzt über das Ökonomenpanel, genau, und hatten da auch rege Teilnahme wieder von den 700 Professoren, die wir gefragt haben, waren 185 dabei. Das ist bei solchen Umfragen umwerfend hohe Teilnehmerquote. Und hatten da genau Mehrheiten um 80%, die einfach gesagt haben, insbesondere der Wahlerfolg der AfD ist einfach sehr negativ zu bewerten im Hinblick auf die Attraktivität für wirtschaftliche Aktivitäten. Beim BSW übrigens, Herr Friedrich, ist ja ähnlich. Also wir haben ja das Problem ja nicht nur am rechten Rand, sondern am linken Rand mit den Extremisten genauso. Da haben 60% der Leute gesagt, dass sie glauben, dass das der Zuspruch der Wähler beim BSW in der Tat zum Problem wird. Ich glaube auch, dass wir da uns einig sind hier in der Runde. Also ich bin auch tief besorgt, wie sich da das Parteiensystem fragmentiert und es immer schwieriger wird, einfach Koalitionen mit demokratischen Parteien zu bilden. Das ist schwierig. Ich glaube nur nicht, dass man das dem entgegentreten kann, indem man mehr Transfers ausgibt.
Mir geht es gar nicht um mehr Transfer. Aber wenn wir, glaube ich, zur Kenntnis nehmen wollen, dass diese Transformation der Wirtschaft einfach länger Zeit braucht, vielleicht auch länger Zeit als eine Wahlperiode und der eine oder andere in Funktion ist. Und deswegen glaube ich, ist diese Zuspitzung auf, wir können nicht mehr im Moment so investieren, wie wir es bräuchten, wir können auch nicht so stabilisieren, wie wir es wollen. Und das führt natürlich in den Regionen dann auch zu diesen Verwerfungen und die destabilisieren dann auch die Gesellschaft. Vielleicht müssen wir auch nochmal über diesen Faktor Zeit mehr reden. Dieser Wandel braucht Zeit und die politischen Aktivitäten werden erst später dann auch für die Menschen messbar und dafür dürfen wir sie nicht verlieren auf dem Weg.
Diese Transformation braucht vor allem auch etwas Geld. Deswegen zum Schluss an Sie drei die Frage, wenn jeder von Ihnen 100 Euro übrig hätte, in welches Unternehmen oder in welche Branche würden Sie jetzt in Deutschland investieren? In einen kriselnden Autohersteller? In eine Werft, die Kreuzfahrtschiffe baut? Oder in ein Stahlwerk, das zum Verkauf steht? Oder in was ganz anderes? Herr Kellner.
Ich würde nur in ETFs investieren, damit ich mich nicht angreifbar mache, wenn ich als Staatssekretär Unternehmensanteile halte. Aber ansonsten würde ich ins Stahlwerk gehen, weil ich finde, wir haben eine große Chance für grünen Stahl.
Herr Friedrich.
Ich müsste symbolisch mich natürlich entscheiden, aber ich sage auch das Stahlwerk, weil ohne Stahl kann ich keine Autos und auch keine Werft bauen. Keine Schiffe auf der Werft bauen.
Herr Potrafke.
Ich glaube, ich würde die 100 Euro gar nicht da investieren, sondern für einen wohltätigen Zweck spenden.
Auch eine sehr weise Antwort zum Schluss der Sendung. Wirtschaft in der Krise, warum verliert Deutschland Wettbewerbsfähigkeit und Wohlstand? Darüber haben in diesem Wortwechsel diskutiert Michael Kellner, parlamentarischer Staatssekretär beim Bundeswirtschaftsminister, Daniel Friedrich, Leiter des IG Metallbezirks Küste und Niklas Potrafke vom Münchner IFO-Institut. Danke, dass Sie bei uns waren. Und danke Ihnen fürs Zuhören.